DW Menschen und Märkte
mit Thomas Kohlmann aus dem Homeoffice herzlich willkommen. Abwärtstrend, wie die Autobauer gegen Teilemangel und Zulassungsflaute kämpfen und Krypto-Crash, wie sich die Kryptowährungen gerade selbst zerlegen. Das sind jetzt die Themen hier bei uns im Wirtschaftspodcast. Ob VW, BMW oder Mercedes. Deutschlands große Autobauer verkaufen deutlich weniger Fahrzeuge. Im April sind die Neuzulassungen in der EU um 20% eingebrochen. Auch im Bereich Elektromobilität scheint der Siegeszug ins Stocken zu kommen. Über die Gründe berichtet Nicolas Buschlüter.
Schon der März war für Autobauer mit einem Schwund von 20,5% weniger Zulassungen ernüchternd. Jetzt beträgt das Minus europaweit sogar 20,6%. Peter Fuß, Automobilmarktexperte bei der Beratungsgesellschaft EY, spricht von einer dramatischen Entwicklung. Die Gründe für den Rückgang seien vielerlei Natur.
Nicht nur die Chipkrise, die seit Monaten anhält, sondern auch Lieferprobleme natürlich in der Ukraine. Und jetzt ist seit einigen Wochen das Problem in China virulent. Das heißt, dort findet im Augenblick kein Umschlag mehr statt. Das heißt, auch hier fehlen Teile für die Automobilproduktion.
Auch deutsche Autobauer sind von diesen Lieferengpässen betroffen. VW, Mercedes und BMW, sie alle registrieren Zulassungsrückgänge im prozentual zweistelligen Bereich. Bisher wirke sich das in deren Bilanzen aber nicht groß aus, sagt Erik Heimann von der Deutsche Bank Research.
Die Autohersteller haben dieses Problem bislang recht gut verkraftet, denn sie haben sich vor allem auf die Produktion von margenstarken Fahrzeugen konzentriert, wo sie also pro Fahrzeug mehr Geld verdienen, sodass die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse bei den Autoherstellern bislang gut ausgefallen sind.
Allerdings erfassen die Lieferprobleme jetzt auch zunehmend die Produktion von Elektroautos. Deren Absatz war im vergangenen Jahr immer weiter gestiegen. Im April gingen die Neuzulassungen reiner E-Autos in Deutschland dagegen sogar zurück.
Der Trend Richtung Elektroautos verschärft tatsächlich den Engpass bei den Halbleitern, denn in einem Elektroauto werden mehr dieser Chips benötigt und übrigens auch in den besser ausgestatteten, margenträchtigen Fahrzeugen werden mehr Chips pro Fahrzeug benötigt. Also insofern ist dieser Trend in der kurzen Frist auch, trägt auch dazu bei, dass wir diese Knappheiten bei den Lieferketten eher verschärfen.
Und auch bei den sogenannten Plug-in-Hybriden sinke der Absatz, sagt Peter Fuß von der Beratungsgesellschaft EY. Das liege jedoch nicht nur an den Chip-Problemen, sondern auch daran, dass die staatliche Förderung in Deutschland für Plug-in-Hybride bald auslaufe.
Dort soll ja die Förderung per 31.12. zumindest in Deutschland eingestellt werden. Auch wird groß diskutiert, ob die Elektrofahrzeuge in Zukunft noch in dem Ausmaß gefördert werden, wie wir das bisher gewohnt waren. Auch das trifft natürlich die Kauflaune der Konsumenten.
Interessenten für ein neues Auto haben es also momentan nicht leicht. Weder dürften die Lieferzeiten in absehbarer Zeit sinken, noch ist klar, wie die Förderung bei E-Autos in der Zukunft genau aussehen wird.
Nicolas Buschlüter war das aus Frankfurt. Dänemark deckt mit Windenergie bereits 80% seines Strombedarfs und will künftig auch andere Nordseeanrainer mit grüner Energie versorgen. Die sind heute zum Windenergiegipfel ins dänische Esbjerg gereist. Für Deutschland sind Kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck dabei. Ihre dänischen Gastgeber sind überzeugt, dass in der Windenergie vom Meer noch viel ungenutztes Potenzial schlummert. Holger Beckmann mit den Einzelheiten.
Die dänische Stadt Esbjerg an der Nordsee, es ist die einzige an Jütlands Küste mit einem Überseehafen. Dafür ist er inzwischen der wichtigste Hafen in Europa für Windenergie. Von hier aus werden bis zu 70 Meter lange Turmteile oder ebenso lange Rotorblätter, Generatorengehäuse und Ersatzteile für Windräder in alle Welt verschifft oder zu einem der drei großen Offshore-Windkraftparks gut 20 Kilometer vor der Küste gebracht. Esbjerg nennt sich Europas Windkrafthauptstadt und will auf diesem Kurs bleiben. Wir stehen hier vor einer Offshore-Testturbine eines großen dänischen Herstellers, 9 Megawatt Leistung. Derzeit läuft die Anlage unter Volllast, dabei scheint der Wind gar nicht so stark zu sein im Moment, aber oben am Generator in 150 Metern Höhe bläst er sicher doppelt so stark und die Kraft nutzt man ja schließlich zur Energieproduktion. Uffe Lundgaard ist einer von Esbjerg Esbjergs Windenergieexperten. Er betreut die Entwicklung des Hafens für die Kommune und sieht beim Wind enormes Wachstumspotenzial. Dutzende solcher Turbinen stehen vor Esbjergs Küste in den Windparks, die schon in den vergangenen 20 Jahren errichtet wurden und mittlerweile bald 1 Million Haushalte in Dänemark mit Strom versorgen, wenn der Wind stark genug ist. Doch die Pläne, die man hat, sind noch viel größer und sie reichen weit über den kleinen skandinavischen Staat hinaus. Dänemarks Energieminister Dan Jørgensen sagt es so.
We will need a lot of renewable energy.
Man werde unglaubliche Mengen erneuerbarer Energie brauchen.
We will need to massively expand our offshore wind capacity.
Und dazu werde man die Offshore-Windkraftwerke massiv ausbauen müssen.
And in Denmark we're doing just that.
In Dänemark mache man genau das. In den nächsten 10 Jahren soll eine Windenergieinsel in der Nordsee entstehen, künstlich aufgeschüttet mit hunderten Windrädern und 10 Gigawatt Leistung. In Deutschland werden aus allen Offshore-Windkraftanlagen derzeit gut 7 Gigawatt produziert. Die Energieinsel wird das größte Infrastrukturprojekt in der dänischen Geschichte. Das sei beispielhaft, sagt Carsten Rieder, Chef von Esbjergs Wirtschaftsvereinigung. Und genau deshalb sei es auch so wichtig, dass die Chefin der EU-Kommission und die Regierungschefs von Deutschland, den Niederlanden und Belgien der Einladung von Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen zum Nordseegipfel heute in Esbjerg gefolgt seien. Dieser Gipfel ist enorm wichtig für Esbjerg, Dänemark und für ganz Europa. Wir müssen uns deshalb auf sehr ambitionierte Ziele einigen. Gerade angesichts des Krieges in der Ukraine und der drohenden Energieknappheit wäre es doch fantastisch, wenn Europa hier zusammenarbeitet und so eine grüne Zukunft für uns alle sichert. Man hofft darauf, dass andere Staaten sich an dem Projekt der Energieinsel beteiligen oder noch besser selbst in solche Nordsee-Windkraftparks investieren und das Potenzial dieser Energie ausschöpfen, gern mit dänischer Technik, die zu den Weltmarktführern gehört. Dass sich die einzelnen Länder dabei in die Quere kommen könnten, glaubt Carsten Rieder nicht und formuliert das sogar auf Deutsch, weil ihm das Thema so wichtig ist.
Der Nordsee ist so groß und das Potenzial für Offshore-Wind im ganzen Nordseegebiet ist so groß, dass es viel Platz für alle drin ist.
Und dabei könnten alle von den Dänen lernen. Schließlich hätten schon die Wikinger gewusst, wie man den Wind optimal nutzt. An dem Prinzip habe sich im Grunde nichts geändert. Damals war es die Seefahrt, heute ist es die Stromproduktion.
Holger Beckmann berichtete vom Windenergiegipfel im dänischen Esbjerg. Ukrainische Geflüchtete brauchen ein Dach über dem Kopf, Kita-Plätze für die Kinder, Sprachkurse und ganz wichtig, Arbeit. Auch um mit ihren Kriegserlebnissen fertig zu werden und sich abzulenken. Die Deutsche Bahn hat dafür jetzt Jobbüros eingerichtet. Uwe Jahn war dabei, als Arbeitsminister Heil das Beratungszentrum in Berlin besucht hat.
Pressetermin am Hauptbahnhof. Der Bundesarbeitsminister, ein Personalvorstand der Deutschen Bahn, 2 geflüchtete Frauen und mehrere Beraterinnen posieren vor einem Aufsteller in den ukrainischen Landesfarben. Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, sagt, was draufsteht.
Jobs in Germany.
Darunter Texte in mehreren Sprachen. Kameras klicken. Dann geht es in den 5. Stock zum Gespräch, dorthin, wo sonst ukrainische Menschen auf Arbeitssuche beraten werden. Solche Zentren haben die Bahn und die Agentur für Arbeit auch in Köln und Frankfurt. Im Mittelpunkt heute 2 junge Frauen aus der Ukraine. Nadia Kostinjan hat eine Zusage als Mitarbeiterin bei der Personalgewinnung der Deutschen Bahn praktisch in der Tasche. Bahn-Personalvorstand Martin Seiler sagt:
Ihnen darf ich sogar gratulieren. Wir haben gestern eine Einstellungszusage bei der Deutschen Bahn bekommen und werden uns im Recruiting unterstützen.
Was поздравляет, чтобы с нами быть вместе в рекрутинге.
Vielleicht sollten wir der Deutschen Bahn zu Ihnen gratulieren.
Die Stimmung ist halbwegs gelöst, auch wenn ein gutes Dutzend Journalisten um die Gesprächsgruppe herumsteht, Mikrofone und Kameras laufen. Bundesminister Heil fragt viel, zum Beispiel nach den Kindern von Tetjana Kononjenko, die als Elektromechanikerin bei der Bahn in der Ukraine tätig war und nun in Deutschland arbeiten will. Olga Berger übersetzt.
Was sie besonders spannend findet, einfach auch ihre Tätigkeit, die sie bei Ukrselesnitsa, also in der Ukraine, bei der Eisenbahn.
Nochmal.
Ukrselesnitsa.
Nein, ich muss noch lernen.
Zungenbrecher, in der Tat.
Für die Deutsche Bahn geht es dabei längst nicht nur darum, Personallücken zu schließen, sagt Personalvorstand Martin Seiler, sondern auch um das größte Hilfsprogramm der Geschichte. 300.000 Tickets zur Weiterfahrt hat die Bahn ausgestellt, darüber hinaus 900 Beratungsgespräche geführt und 2 Dutzend Geflüchtete eingestellt. Bundesarbeitsminister Heil ist für die Rahmenbedingungen zuständig. So fallen Ukrainerinnen und Ukrainer nicht mehr unter das Asylbewerberleistungsgesetz, sondern können direkt zu den Jobcentern gehen. So kommen sie schneller in Lohn und Brot. Noch diese Woche soll der Bundesrat der Regelung zustimmen. Außerdem sollen Berufsabschlüsse schneller anerkannt werden. Heil redet noch heute mit der Bundesbildungsministerin darüber. Etwas abseits des Trosses erzählt Nadia Kostinian, es sei nicht einfach, die Nachrichten aus ihrer Heimat zu verarbeiten. Psychologische Begleitung habe ihr geholfen. Ob sie überrascht ist, dass sie so schnell eine Stelle gefunden hat.
Sagt, dass sie großes Glück hatte, dass ihr das durchaus bewusst ist und dass sie sehr dankbar ist für diese Möglichkeit.
Kritik bekommt der Bundesarbeitsminister bei diesem Pressetermin übrigens nicht zu hören. Nicht mal, als er danach fragt.
Uwe Jahn berichtete aus Berlin. Randy Zuckerberg, die Schwester von Meta-Boss Mark Zuckerberg, rührt in ihren Videos weiter die Werbetrommel für Kryptowährungen. Doch seit Bitcoin und Co. mehr als die Hälfte ihres Wertes in Rekordzeit verloren haben, werden die Gesichter der Kryptoanleger immer länger und die Diskussion nach dem wirklichen Wert nimmt an Fahrt auf. Aus San Francisco, Markus Schuler.
Die Schwester von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, Randy Zuckerberg, ist das Singen über die Kryptowährungen noch nicht vergangen. In diesem vor einigen Tagen veröffentlichten Video trällert sie eine Ode auf die Kryptowährung Ethereum. Die bittere Realität ist aber, die bekannteste Währung, der Bitcoin, hat die Hälfte seines Wertes verloren. Mit den anderen Währungen zusammen sind allein in der vergangenen Woche durch den Kursrutsch mehr als 200 Milliarden Dollar vernichtet worden. Besonders junge Menschen scheinen in die Digitalwährungen investiert zu haben. Über die Verluste der vergangenen Tage berichten sie auf Twitter, Facebook, TikTok und YouTube, wie der Vlogger Griffin Milks. Er ist 25 und hat 35.000 Dollar in den Sand gesetzt.
In total, it seems crazy to say, but I'm down around $35,000.
Grund für die massiven Kursverluste sind die steigenden Zinsen in den USA, die Rekordinflationsrate von mehr als 8% sowie die Angst der Aktienmärkte vor einer Rezession. Dem Bitcoin wurde bislang die Eigenschaft zugeschrieben, er biete im Falle einer Inflation einen sicheren Hafen. Genau das ist aber nicht eingetreten. Vielmehr scheint es eine Verknüpfung zwischen Kryptowährungen und den Technologieaktien zu geben. Apple, Facebook und Google haben ebenfalls massiv an Wert verloren. Randy Frederick vom Finanzberater Charles Schwab meint, viele Leute dachten, dass es ein Inflationsschutz wäre, aber es gibt nur sehr wenige Daten, die das belegen. Nicht nur in letzter Zeit, sondern auch auf lange Sicht war das nicht der Fall. Frederick betont, es gäbe noch keine fundierte Datengrundlage für eine langfristige Betrachtung des Bitcoin, denn die älteste Kryptowährung ist gerade mal ein Jahrzehnt alt. Rufschädigend für die digitalen Währungen war aber auch der Terra USD, eine sogenannte Stablecoin-Währung. Stablecoins sind normalerweise durch reale Vermögenswerte wie den Dollar oder Staatsanleihen gedeckt. Daher stable ist gleich stabil. Heißt, ein Terra USD sollte einem US-Dollar entsprechen. Der Terra USD war aber mit anderen Kryptowährungen abgesichert. Jetzt ist er nur noch 13 US-Cent wert. Die US-Politik ist einmal mehr alarmiert und plant, den Markt stärker zu regulieren. Christine Lee, Krypto-Expertin bei CoinDesk, wiederholt, was viele Anleger die vergangenen Jahre offenbar partout nicht hören wollten, weil die neuen Währungen häufig nur einen Weg kannten, nach oben. Lee mahnt, vielen Leuten tut es derzeit weh und es findet gerade ein böses Erwachen statt. Der Kryptomarkt ist wie eine Achterbahnfahrt. Man muss sich anschnallen und die Fahrt genießen. Die etwas wagemutigeren Krypto-Experten raten, jetzt sei der Zeitpunkt zu einem neuen Einstieg gekommen.
Und mit dem Bericht von Markus Schuler aus San Francisco geht diese Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts zu Ende. Gerd Georgi in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.